Ja, ich freue mich, hier zu sein. Guten Morgen auch von mir. Schön, dass ich immer wieder hier eingeladen bin. Und ja, ich starte mal mit einem Witz. Das mache ich sehr selten, aber ich weiß auch nicht, vielleicht ist er auch nicht witzig. Jedenfalls ein Mann, der ist morgens im Bett und wacht auf und sagt, boah, also heute will ich unbedingt liegen bleiben. Schatz, komm, lass uns einfach ausschlafen. Die Frau sagt, ja, aber das geht doch nicht. Er sagt, ja doch, doch, das machen wir einfach. Heute ist doch Sonntag, können wir ausschlafen. Sie sagt, ja, aber Schatz, heute ist Sonntag, heute können wir nicht ausschlafen. Ja, aber machen doch viele. Lass uns das doch einfach machen, ich bin so müde, ich habe keine Lust. Und sie sagt, ja, aber heute ist Gottesdienst. Ja, aber ich habe heute einfach keine Lust, zum Gottesdienst zu gehen. Der Mann sagt, die Frau sagt, ja, aber das geht doch nicht. Und der Mann, ja, warum nicht? Und die Frau sagt, ja, du bist doch der Gemeindeleiter. Also, ja, genau, ein kleiner Spaß. Es gibt Menschen, von denen erwarten wir, dass sie motiviert sind. Und ja, wenn man ganz ehrlich zu sich ist, glaube ich, dann ist jeder von uns nicht immer so motiviert, wie das diesem Glauben eigentlich zugestehen sollte. Wir haben gerade Lieder gesungen von einer Herrlichkeit, von einer Ewigkeit, von einem König. Ja, aber manchmal ist da so eine gewisse Distanz zwischen unserem Leben und zwischen dem, was wir da singen, oder? Ich habe ein Buch so ein bisschen nach einem neuen Buch gesucht, was ich lesen will und habe so ein bisschen das Vorwort gelesen von dem Buch und das fand ich sehr spannend. Da ging es darum, hast du noch Vorfreude, wenn du in den Gottesdienst gehst? Und das hat mich schon irgendwie ein bisschen bewegt, weil ich gedacht habe, naja, also Gottesdienst, das ist schon irgendwo Dienst und Routine und Pflicht und irgendwie auch wichtig, aber Vorfreude, was Neues erleben, das meiste, das hat man ja irgendwie auch schon gehört. Da kommt ja auch nicht was ganz Neues auf der Kanzel. Das ist ja auch irgendwie gut so. Ich weiß nicht, ob du neue Motivation brauchst, ob du top motiviert bist, auch in diesem Jahr. Und ich habe meine Predigt genannt, motivierender Glaube. Das ist keine ganz neue Predigt, ich habe sie ein bisschen umgeschrieben. Aber ich glaube, Gott will uns was sagen durch Römer 8, Vers 9 bis 17. Dieser Text hat mich sehr angesprochen. Ihr dürft gern mitlesen. Ich lese aus der Basisbibelübersetzung. Römer 8, Abvers 9. Aber ihr seid nicht mehr von der menschlichen Natur bestimmt, schreibt Paulus, sondern vom Geist Gottes. Denn der wohnt in euch. Wer dagegen diesen Geist nicht hat, den Christus gibt, der gehört auch nicht zu ihm. Wenn Christus jedoch in euch gegenwärtig ist, dann ist euer Leib zwar tot aufgrund der Sünde, aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Gott euch als gerecht angenommen hat. Es ist derselbe Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Wenn dieser Geist nun in euch wohnt, dann gilt, Gott, der Christus von den Toten auferweckt hat, wird auch euren sterblichen Leib das Leben schenken. Das geschieht durch seinen Geist, der in euch wohnt. Brüder und Schwestern, das bedeutet, wir sind nicht mehr länger der menschlichen Natur verpflichtet. Halleluja. Und wir müssen ihr auch nicht länger folgen. Wenn ihr nämlich so lebt, wie es der menschlichen Natur entspricht, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber mit Hilfe von Gottes Geist die Gewohnheiten eurer menschlichen Natur tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von diesem Geist führen lassen, sind Kinder Gottes. Ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, dann müsstet ihr doch wieder Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Weil wir diesen Geist haben, können wir rufen, Abba, Vater. Und derselbe Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir Kinder sind, dann auch Erben, Erben Gottes und Miterben von Christus. Voraussetzung ist, dass wir seine Leiden teilen. Denn dadurch bekommen wir Anteil an seiner Herrlichkeit. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns neues Leben gibst, Herr, Und einen Glauben gibt es, der motivierend ist, Herr. Und ich bete, dass wir in diesem Glauben leben noch viel mehr, Herr. Dass wir alles rausholen, was da drin steckt. Und dass ich jetzt einfach die Dinge so sag, wie du sie heute zu uns sagen willst, Herr, durch diesen Text. Amen. Ja, ich liebe diesen Text, weil es darum geht, nachdem Paulus im ganzen Römerbrief schon ganz viel darüber geschrieben hat, wie das Leben ohne Gott ist und wie es überhaupt dazu kommt, dass wir an Gottes Seite sein können, geht es jetzt darum, mit Gott zu leben, für ihn zu leben, in einem neuen Leben. Und ja, wie gesagt, so, da ist manchmal so ein bisschen die Distanz da zwischen dem, was steckt alles in unserem Glauben drin und wie ist unser Alltag manchmal. Und ich glaube aber, dass wir neu motiviert werden können und dieser Text da ganz, ganz viel drin enthält. Das Erste, worum es hier geht immer wieder, ist Gottes Geist. Ja, es geht um den Heiligen Geist und er ist derjenige, der für jeden Christen da ist. Und das ist schon etwas sehr, sehr Krasses, sehr Besonderes. Ich finde es schon unglaublich, also krass mir vorzustellen, wie Gott einfach bei 8 Milliarden Menschen irgendwie für jeden ein offenes Ohr hat. Aber noch viel mehr als das, durch seinen Geist kommt er in uns hinein. Und in diesem Film König der Löwen, da gibt es eine coole Passage, da ist dieser kleine Simba und er ist geflohen, weil er gedacht hat, okay, ich bin daran schuld, dass mein Papa gestorben ist. Und er flieht, ist in der Einsamkeit und irgendwann kommt seine Freundin, die finden sich, die treffen sich, jedenfalls sagt er, ich habe jetzt eigentlich ein ganz gutes Leben. Und sie sagt, hey, wir brauchen dich. Du musst deine Verantwortung einnehmen. Du musst deinen Platz in dem Reich einnehmen. Du bist berufen. Und er sagt zu mehr oder weniger, hey, was für ein Platz. Ich habe doch mein Leben. Es ist doch alles gut. Und begegnet er diesem Affen. Und dann hat er diesen Moment, wo er erfährt, sein Papa, der zwar gestorben ist, der ist irgendwie doch noch da. Ja? Und er ist nicht nur irgendwie da, sondern er lebt in dir. Ja? Und so wenig das, jetzt würde ich mal sagen, so wenig wir das übertragen können, also mein leiblicher Papa ist zum Beispiel auch gestorben, der lebt jetzt nicht in mir, aber so wenig wir das auf Menschen übertragen können, so sehr können wir das auf Gott übertragen, weil Jesus sagt, er will in uns leben. Durch seinen Geist. Er lebt in dir. Und er ist der Größere, größer als der, der in der Welt ist. Der kommt und zieht in dich ein und lebt in dir. Und das finde ich ist ein krasser Gedanke, der uns, glaube ich, im Alltag nicht immer so bewusst ist. Ich habe mal für mich beten lassen und habe dann gemerkt, also das heißt, ich habe im Vorhinein zu dem Pastor gesagt, der da war, kannst du mir prophetisch etwas in mein Leben hineinsprechen? Und der kannte mich ganz wenig, der wusste nicht viel über mich. Und dann hat er gebetet und dann hat er nach dem Gebet gesagt, ja, ich habe jetzt da so ein bisschen, also ich habe schon hingehört und habe gehört, ob Gott mir was sagen will, aber ich habe nur so ein Piratenschiff gesehen, was dann so umgekehrt Geschenke also verteilt hat, also das Gegenteil gemacht hat von dem, was ein Piratenschiff gemacht hat. Und in dem Moment ist also so ein Gänsehautmoment bei mir gewesen, weil ich gesagt habe, ja, das ist die Antwort auf meine Frage. Du wusstest ja gar nicht, was ich für eine Frage hatte, aber ich habe mich die ganze Zeit, habe ich mir gedacht, wenn Leute Missionen machen, wenn sie den Kindern schon direkt von Jesus erzählen, nehmen sie ihnen nicht irgendwie die Freiheit und die Möglichkeit, es selber irgendwie zu entdecken und sich zu entscheiden. Nehmen wir den Menschen nicht was weg, wenn wir missionieren? Und es war so eine wichtige Frage in meinem Kopf. Und die Antwort war, nee, das Gegenteil ist der Fall. Wir schenken den Menschen etwas. Und er wusste es nicht. Aber wer wusste es? Der Heilige Geist wusste es. Okay? Und der Heilige Geist ist der, der in jedem von uns sein will und da ist. Ich habe das in der Kleingruppe mal so gesagt, ein Insasse lebt in dir. Und dann hat einer der Jungs gesagt, ja, ist er denn ein Gefangener? Und den Gedanken fand ich aber dann gar nicht so schlecht, weil ich glaube, manchmal geht es Gott vielleicht in uns so, oder? Also ich stelle mir das so vor, wie wir irgendwo unterwegs sind, so im Alltag, im Beruf und dann stehen wir vielleicht vor der Kaffeemaschine und überlegen, okay, wie geht's denn denen? Und wir merken, okay, mein Kollege, dem geht's vielleicht gerade nicht so gut. Und der Heilige Geist ist in uns und sagt, ich könnte ja jetzt, lass mal, ich hol mal meinen Kaffee. Aber jetzt, und dann gehen wir weiter in unserem Alltag und dann der Heilige Geist, jetzt könnte ich übrigens, lass mal gut sein, ich bin müde, ich will nichts machen. So, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, dem Heiligen Geist geht es manchmal so, dass er sich denkt, hey, da ist noch viel mehr möglich in deinem Leben. Und ich hoffe, dass wir das mehr und mehr sehen, dass da etwas möglich ist. Gibt es einen Glaubensschritt, für den du bisher allen anderen den Vortritt gelassen hast? Wo du gesagt hast, okay, eigentlich könnte es ja auch jemand anders machen. Ich sehe schon, dass es gebraucht wird, aber ja, weiß ja auch nicht, ob ich der Richtige dafür bin und überhaupt, ja, dann passiert es nicht, dann erlebst du das nicht. Da steckt so viel drin bei Gott, aber wir müssen schon auch uns darauf einlassen und diese Schritte mit ihm gehen. Und das ist das Besondere, der Geist wohnt in uns. Und dann heißt es in diesem Text, wir sind nicht mehr von der menschlichen Natur bestimmt. Das finde ich ist so ein starker Gedanke. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Auch wenn wir das manchmal denken. Ja? Ich habe das in manchen Bereichen meines Lebens habe ich ganz lange gedacht, also das wird sich nie verändern. Und jetzt denke ich so, okay, es verändert sich ganz langsam. Ja? Es ist noch nicht ganz anders, aber es verändert sich. Und ja, als Mensch kann man vielleicht nicht sagen, ich komme aus meiner Haut raus, wenn man Gott nicht hat. Aber mit Gott kann sich was in deinem Leben verändern. Und dann sagt uns Paulus, es gibt eben diesen Heiligen Geist, aber es gibt noch andere Dinge. Ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht. Es gibt so Sachen, die uns zu Sklaven machen und die uns letztendlich dahin führen, dass dieser Glaube uninteressant wird, dass wir an diesem Glauben keine Freude haben, dass wir vielleicht sogar wie Sklaven leben. Und vieles in unserem Leben will uns die Motivation rauben. Und ich habe zwei Dinge hier aus diesem Text abgeleitet. Das eine ist die menschliche Natur. Ich habe es mal genannt Selbstbezogenheit. Okay, Selbstbezogenheit. Ja, viele Menschen sagen, ja, ich will doch gar nicht so schlechte Sachen, aber wenn man genau hinschaut, ganz oft treibt uns Selbstbezogenheit an. Ganz oft wollen wir zu 90%, 95%, dass das Gute für uns passiert, ja, und dann vielleicht noch was Gutes für jemand anders. Wir sind motiviert, aber nicht immer für das Richtige, oder? Als wir unser neues Auto hatten, also ganz neu war es nicht, aber jedenfalls neu gekauft. Dann habe ich auch schon in der Schule gearbeitet und dann habe ich schon irgendwie so gedacht, hey cool, ja jetzt fahre ich hier schon mit einem richtig coolen Auto her. Und dann bin ich von der Schule weggefahren und dann standen die Schüler da so an der Bushaltestelle. Und wisst ihr, also ich bin extra langsam gefahren. Ich habe mir gedacht, hey, ja, jetzt gehöre ich auch zu den Coolen. Aber ganz ehrlich, das ist Selbstbezogenheit, ja, wie sie ganz sich einschleicht ins Leben. Es geht darum, gesehen zu werden. Zum Beispiel, ja. Selbstbezogenheit hat ganz, ganz viele Facetten, ja. Manchmal geht es darum, dass ich aufblühen muss, dass ich die Dinge nur mache, weil es am Ende ich bin, der dann geholfen hat. Ja? gibt eine Geschichte, da ist ein Mann verletzt am Straßenrand und da stehen andere und eine Frau ruft einen Krankenwagen an und der andere, der ärgert sich und sagt, das wollte ich doch machen. Es geht gar nicht darum, dass geholfen wurde und also eigentlich müsste es ja egal sein, ne? Aber Selbstbezogenheit. Ich muss das Richtige getan haben. Oder ich folge meinem Gefühl, weil mein Gefühl leitet mich ja nicht fehl. Ich glaube, das führt uns auch in ganz, ganz viele Sklavereien hinein. Lustgewinn und Unlustvermeidung, so sagt es Freud und er sagt auch vieles, was ich nicht, wo ich ihm nicht zustimme, aber ich glaube, da hat er schon was Wahres gesagt. Es gibt Lustgewinn, wo wir versuchen, dass die Dinge für uns gut sind. Ja? Und wenn mein Nachbar den tollen Garten hat, dann brauche ich das auch. Und wenn meine Kollegen da und dahin in Urlaub fahren, dann will ich das auch. Ich habe gelesen, dass 50-70% der Kleidung, die wir durchschnittlich in unseren Schränken haben, wir überhaupt nie tragen. Also, keine Ahnung, vielleicht trifft es auf uns alle nicht zu. Aber das ist ja schon interessant, oder? Einfach mal so grundsätzlich. Weil es macht halt Lust, irgendwas zu kaufen. Oder Unlust, Vermeidung. Wir vermeiden Situationen, wir vermeiden Dinge, die uns keinen Spaß machen, die uns die Laune verderben. Ja? Und deswegen führen wir manche schweren Gespräche nicht, gehen wir Menschen aus dem Weg. Ja? Weil dann müsste ich ja irgendwie vielleicht ehrlich sein und aus mir rauskommen oder was auch immer, ein Problem besprechen. Unlustvermeidung führt uns in die Passivität. Und das ist, ja, das kann am Ende alles ein Sklaventreiber sein, diese Selbstbezogenheit. Die motiviert dich, aber sie motiviert dich für das Falsche. Was dich auch motivieren kann, was die Pharisäer damals motiviert hat, war das Gesetz oder die Gesetzlichkeit, ja. Als es die Gnade in dem Sinne noch nicht gab oder zumindest noch nicht verwirklicht war in Jesus, da gab es das Gesetz und aus diesem Wunsch, das einzuhalten, aber ohne Gott und ohne seine Liebe entsteht Gesetzlichkeit. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz, ganz oft auch in der heutigen Zeit immer brandaktuell ist und passiert. Dass die Form einer Sache wichtiger wird als ihr Sinn. Ja? Jesus sagt, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Und das kann man auf so vieles übertragen. Ja? Ernährung ist für den Menschen da, nicht der Mensch für die Ernährung. Oder Sauberkeit ist für den Menschen da, nicht der Mensch für die Sauberkeit. Und Gesetzlichkeit ist auch eine Motivation, die motiviert Menschen, aber ganz oft dazu, sich von anderen zu distanzieren, von anderen sich abzugrenzen, bloß nicht mit dem gesehen zu werden, weil das ist ein ganz schlimmer da. Corona hat Gesetzlichkeit in gewisser Weise mit bewegt, wo ganz, ganz viele Menschen den erhobenen Zeigefinger anderen gegenüber hatten, oder? Und leider steckt da auch so viel Stolz drin. Gesetzlichkeit ist nämlich dieser Gedanke, ja, weil ich es schon richtig mache, deswegen bist du falsch. Ja. Als ich am Anfang mit meiner Frau, als wir verheiratet waren, haben wir doch auch öfter gestritten und mussten es vielleicht auch erstmal ein bisschen finden. Und in dieser Phase, wenn wir dann gestritten haben, da gab es immer wieder so einen Moment, wo bei mir eine ganz, ganz klare Struktur war. Streit wird dadurch beendet, dass man ihn richtig ausdiskutiert. Ja? Und zwar auf den letzten Punkt hin. Und meine Frau hat dann mal den Raum verlassen. Ja? Und die Motivation meiner Gesetzlichkeit hat gesagt, du gehst ihr hinterher, weil das ist kein gutes Ende für einen Streit. Das kann man nicht machen. Ja, irgendwann haben wir dann im Frieden darüber geredet, wie wir eigentlich mit so Situationen umgehen. Und dann sind wir auf den Punkt gekommen, es ist vielleicht gar nicht so blöd, mal zu sagen, man stoppt eine Sache und redet dann im Nachhinein drüber, wenn die Gefühle nicht mehr so kochen. Also versteht ihr, Gesetzlichkeit sagt, so und so muss es laufen, aber ich gucke eigentlich nicht danach, was will Gott an der Stelle und wie könnte es auch gemeint sein, wie könnte man anders zum Ziel kommen. Es geht nicht mehr um den Sinn einer Sache, sondern nur noch um die Form. Und der Geist, und das sagt uns dieser Text, er ist ein Beweger. Er treibt uns an, aber er ist ein anderer Beweger als diese Sklaventreiber, als die Selbstbezogenheit und als die Gesetzlichkeit. Der Geist ist ein Beweger, der in uns Wünsche bewegt. Als ich 7 Jahre alt war ungefähr, da hat meine Mama erzählt, wir waren in einer Kirche, wo ich sehr, einfach sehr wenig so Gott erlebt habe. Und dann hat sie Pro Christ kennengelernt, 2006 war das, und wollte da zu einem Abend hingehen. Und ich hatte keine Ahnung, was dort stattfindet. Ich hatte keine Ahnung, ob das interessant ist oder nicht. Meine Mama hat auch gesagt, das wird für dich total uninteressant sein, weil das interessiert dich noch nicht. Aber in mir war so ein brennender Wunsch, da hinzugehen. Und ich habe sie jeden Abend, habe ich gesagt, heute will ich dabei sein, heute will ich dabei sein. Ich glaube, am letzten Abend oder so, am vorletzten hat sie mich mitgenommen. Oder erst 4 Jahre drauf, als es wieder war. Also wie auch immer. Jedenfalls bin ich über diesen Weg in meine Heimatgemeinde und irgendwann letztendlich in meine Berufung auch hineingekommen. Und wisst ihr, ich glaube, dieser Wunsch, der war nicht da, weil ich halt irgendwie gedacht habe, ich muss jetzt unbedingt was Neues erleben, sondern weil da ein Geist war, der mich irgendwo haben wollte. Und ich glaube, in jedem von uns ist ein Geist, der will uns, also wenn wir gläubig geworden sind, ja, wenn du diesen Geist noch nicht hast, dann ist heute die Gelegenheit, ihn kennenzulernen, dein Leben Gott zu geben. Aber wenn du dein Leben Gott gegeben hast, dann ist dein Geist, der will dich irgendwo haben. Die dritte Sache in diesem Text, die finde ich so stark, das ist das, was der Geist in dir bewegt, nämlich wir können rufen, Abba, Vater. Ich weiß nicht, ob das für dich inzwischen normal geworden ist, dass du zu Gott Vater sagst. Ich habe in Österreich mal im Praktikum einen Iraner kennengelernt, der hat eine Bibel gefunden und hatte dann gelesen, wie Jesus zu Gott Vater sagt, und er hat gesagt, wie kann der nur, niemand darf das und so, und hat diese Bibel weggeschmissen und er hat sich Waffen besorgt und ist in eine Kirche gegangen und in dem Moment hat Gott ihn so berührt, dass er die Waffen fallen lassen hat, ja, aber, also versteht ihr, für uns ist es vielleicht so normal geworden, aber es ist überhaupt nicht normal, ja. Also allein die Tatsache, da gibt es ein Universum mit x Milliarden Sternen, eine Zahl mit 24 Nullen, soweit ich noch weiß. Und da ist einer, der interessiert sich für diesen Planet und dann auch noch ganz konkret für dich und mich. Ja, wie krass ist denn das? Und den dürfen wir nicht nur Vater nennen, das ist ja auch schon was Besonderes, sondern Papa nennen. Ja, mein Sohn, der fängt langsam an so zu lallen und zu plappern und macht immer wieder abababababab und mamamamamamamam. Und aus diesem abababab geht man davon aus heute, dass dieses Abba, dieses aramäische Wort, dass es daraus entstanden ist. Aus dieser Lallform der Kinder, wie sie anfangen zu sprechen, zu den Erwachsenen sagen. Und deswegen ist es ist krass, dass der Geist in uns bewegt, Gott als den ganz persönlichen, als den ganz, ganz, ganz eigenen Papa zu nennen. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du mit einem Papa gemacht hast, aber ey, wie krass ist das, wenn der die Welt geschaffen hat, der quasi wie so ein Konzernchef, der 20.000 Firmenchefs hat und dann irgendwie guckt und seine Manager hat und die sagen, hey, also die und die Firmen, das und das läuft da heute. Und er sagt, hey, lasst mal gut sein, ihr kümmert euch drum, ich gebe es euch ab, ich muss heute Zeit mit meinem Kind verbringen. Und dann wird er selber zum Kind und fängt da an, mit dem Kind im Wald zu spielen und irgendwelche Stöcke zu nehmen und ein Auto aus Natursachen zu bauen und Papa zu sein. Oder? So, das ist das, was für mich da drin steckt in diesem Bild. Da ist der majestätische Gott. Und der Geist bewegt in uns, dass wir Papa sagen können. Und diese Vision, die hat mir so viel Kraft gegeben in diesen wenigen Wochen dieses Jahres schon. Ich habe so ein paar Prüfungen und irgendwie fällt es mir total schwer. Ich habe schon vieles gelernt, aber keine Ahnung, vielleicht bin ich doch mehr der Theoretiker als der Praktiker. Jedenfalls, es strengt mich total an, aber dieses Bild motiviert mich. Dieses Bild motiviert mich, dass wir Gott so nah sein können. Und so wie dieser Film am Anfang, wo wir gesehen haben, richtig cool, wie Gott es geführt hat, wie dieser Film da, dass du ihn rausgesucht hast, Markus, dieser Moment, wo wir scheitern, da kommt er und kommt uns nah und sagt, hey, ich gehe mit dir den Rest der Strecke. Ich gehe mit dir den Rest des Weges. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du sagst, ja, irgendwie bin ich Gott nicht so nah, irgendwie fehlt da was oder irgendwas stimmt da nicht auf diesem Weg. Irgendwie habe ich falsche Entscheidungen getroffen. Irgendwie glaube ich immer noch, ich kann mich nicht verändern. Dann ist er heute da und dann ist heute die Möglichkeit, dass dein Glaube wieder motivierend wird, dass er wieder die Situation verändert, dass er seine Rolle einnimmt und der Papa wird, den du brauchst. Ich bin am Ende meiner Predigt und ich möchte dich einladen, dass du drüber nachdenkst. Hast du einen motivierenden Glauben? Du kannst einen motivierenden Glauben haben, weil der Geist ist da, der motiviert dich. Er lebt in dir. Zweitens, dein Geist befreit. Und drittens, diese Papa-Kind-Nähe motiviert. Du dürft gerne mal die Augen schließen. Und vielleicht ist jemand da und du sagst, ja, so wie bei diesen Liedern, das, was ich da alles singe, das ist alles in der Theorie, es ist klar und vielleicht glaube ich es auch, aber es ist nicht wirklich greifbar, es ist nicht mein Leben, so ist mein Leben gerade nicht. Ich bin eigentlich nicht wirklich am Herz Gottes. Und wenn du sagst, ich möchte aber am Herz Gottes dran sein und ich möchte diesen Glauben ernst nehmen, auch wenn ich Gott gerade nicht sehe und auch wenn ich es gerade nicht so erlebe, aber ich möchte ihn ernst nehmen. Ich möchte ihm neu die Macht geben in meinem Leben. Ich möchte, dass der Geist sich nicht wie ein Gefangener fühlt in mir. Wenn du diesen Raum öffnen willst und wenn du sagst, ich will mein Herz neu öffnen für ihn, dann darfst du dich gerne melden und möchte ich für diese Menschen ganz konkret beten. Ist da jemand da, du sagst, ich möchte mein Herz neu öffnen für Gott? Danke, danke, danke. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder neu die Chance gibst, dir zu begegnen und dir nahe zu kommen, Herr. Herr, ich danke dir, dass in den Situationen, wo es mir besonders schwer gefallen ist, auch zu predigen, wo ich gedacht habe, ich kann heute gar nichts sagen, dass du da so viel Gnade geschenkt hast, dass ich deinen Geist auch erlebt habe, Herr. Herr, dass es immer wieder die Situation gab, wo ich nicht wusste, was ich sagen soll, was ich tun soll. Und du hast einfach die Zügel in die Hand genommen, Herr. Und so nimm du jetzt die Zügel in die Hand in dem Leben von jedem, der hier ist und ganz konkret die, die dich jetzt eingeladen haben, Herr. Wirke du, Herr. Verwirkliche du dich, Herr. Herr, wir brauchen keine Selbstverwirklichung, wir brauchen deine Gottverwirklichung, Herr, in unserem Leben. Ich bete, dass du das bewegst und dass du in unserem Leben ganz neu das machen kannst, was du möchtest, Herr. Herr, ich bete, dass wir mehr davon sehen dürfen auch, dass wir mehr profitieren, mehr Heilung erleben in unseren Gemeinden, Herr. Und dass wir ganz neu aber auch diese Sensibilität haben dafür, was gefällt dir, was gefällt dir nicht. Wo brauchen Menschen Liebe, wo brauchen sie Heilung und Hoffnung, Herr. Danke, dass du uns ausrüsten willst für diesen Tag und für die Woche. dieses Jahr, Herr. Amen.